Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Passwort, dem Podcast von Heise Security. Mein Name ist Christopher Kunz von Heise Security.
Und ich bin Florian Adamski von der Hochschule Hof.
Moment, du bist jetzt ziemlich offensichtlich nicht Silvester. Ich glaube, das müssen wir ganz kurz erklären. Das ist, glaube ich, aber auch so ein Rekord, dass wir hier im Podcast schon im zweiten Satz anfangen müssen, Sachen zu erklären, obwohl wir normalerweise ja auch relativ erklärungsbedürftigen Content haben. Deswegen reden wir ja immer so viel. Jetzt müssen wir kurz einmal sagen, wo wir hier gerade sind und was wir hier gerade machen. Denn das ist hier keine normale Passwortfolge, wo Silvester und ich uns gegenüber in unseren jeweiligen Wohnzimmern oder Arbeitszimmern sitzen, sondern wir senden aus einer etwas anderen Location als sonst. Und zwar sind wir in Hamburg auf dem 38C3, also dem 38. Chaos Communication Congress. Und mir gegenüber sitzt nicht Silvester, denn der ist im Urlaub. Dafür habe ich jetzt erstmal den Florian zu Gast und gleich kommt vielleicht auch noch ein zweiter Gast. Und mit denen möchte ich über ein paar spannende Themen direkt vom Kongress sprechen, die hier stattfinden. Da gibt es dann auch entsprechend Vorträge dazu. Und weil diese Vorträge auch oft gestreamt und später aufgezeichnet und dann abrufbar sind, schicken wir euch dann auch jeweils die Aufzeichnungen in die Shownotes, sodass ihr euch die detaillierteren Vorträge auch später noch angucken könnt. Und das ist so ein bisschen jetzt auch so eine kleine Zeitreise, denn manche der Vorträge haben noch gar nicht stattgefunden. Wir nehmen das hier am Samstag auf und der Vortrag, den der Florian zum Beispiel mit seinen Kollegen hält, der ist erst am Montag. Und dann sind wir auch schon gleich bei Florian. Vielleicht möchtest du dich ganz kurz einmal vorstellen. Wir reden ja gleich über ein sehr hardwarelästiges Thema, aber sag uns doch erstmal, wer du bist und was du so machst.
Genau, also mein Name ist Florian Adamski, wie schon erwähnt. Genau, ich bin Professor für den Bereich IT-Sicherheit an der Hochschule Hof und ich bin am Kongress seit dem 17C3, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, war das 2000 noch im Haus am Kölnischen Park. Genau, ich habe irgendwann mal den Chaos-Treff Regensburg gegründet und genau, bin so ein bisschen verankert hier mit der Community.
Ja, cool. Ich war das erste Mal, glaube ich, auch so 99 oder 2000 da und habe dann aber ab 2002 eine sehr lange Pause eingelegt und bin jetzt das erste Mal seit 22 Jahren tatsächlich wieder auf dem Kongress. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die ich mal mit dir besprechen würde, als jemand, der sozusagen auch lange da war und auch immer wieder regelmäßig wiedergekommen ist, wie sich das Ganze so verändert hat. Also ich habe mal so in meiner eigenen Historie versucht, ein bisschen zu kramen. Ich habe nur noch die kleinen Plastikkärtchen gefunden, diese Ausweise.
Genau.
Und das T-Shirt hier ist auch noch ein Original, ja. Oder das ist der Kapuzenpulli, aber ansonsten weiß ich nicht mehr viel von damals. Ich weiß noch, es gab damals IP-Adressen per Wäscheklammer.
Ja,
da kann ich
genau.
Mich noch dran erinnern. Ja. Und es gab auch nicht flächendeckend WLAN. Ich glaube, im Hackcenter gab es WLAN, ansonsten war WLAN noch nicht so ein Thema. Und was gar kein Thema war, waren diese kleinen Geräte mit Bildschirm. Also es gab normale Handys, aber es gab überhaupt noch keine Smartphones. Das war überhaupt noch nicht erfunden. Das ist also wirklich, fühlt sich wirklich an wie eine andere Zeit. Aber auch hier auf dem Kongress hat sich ja viel verändert.
Genau, also ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Sache, die ist jetzt auch schon lange nicht mehr da. Und zwar wurde Hardware gelabelt. Du hattest quasi auf deinem Badge, gab es eine bestimmte Nummer. Und diese Nummer war dann auch auf deiner Hardware. Und bei jedes Mal, wenn du rein und raus gekommen bist, gab es dort quasi Engel, die geprüft haben, ob das auch wirklich deine Hardware ist. Natürlich jetzt hier bei über 14.000 Menschen natürlich absolut unvorstellbar, dass sowas funktioniert. Damals war das hat man das noch gemacht dort.
Ja. Also im Haus am Kölnischen Park, ich habe es nachgeschlagen, waren es ungefähr so 2000, 2500, ja. Später dann 3000 Teilnehmer, also tatsächlich ein Bruchteil, war aber damals auch schon relativ voll. Also es war eine Menge los und auch im Hackcenter, das war glaube ich damals so über zwei Stockwerke und da gab es so eine Wendeltreppe in der Mitte und der große Konferenzraum hatte so ein bisschen so noch so ein DDR-Flair, da erinnere ich mich auch noch ganz dunkel. Fühlte sich an ein bisschen wie so ein Audimax, wie so ein Hörsaal aus DDR-Zeiten und um die Ecke war die chinesische Botschaft, das weiß ich auch noch. Da lief man immer dran vorbei, wenn man aus der U-Bahn kam. Und wir haben damals, da war ich bei einem kleinen Hoster-Carrier und da weiß ich noch, dass wir Ende Dezember dann auch immer ein bisschen Sorge hatten, dass sie uns wieder irgendwelche Webserver aufmachen, weil dann aus Richtung Berlin öfter mal irgendwelche Defacements kamen oder irgendwelche anderen Aktionen. Da erinnere ich mich zumindest noch dunkel dran, dass man da immer so ein bisschen nach Weihnachten sagte, zwischen den Jahren könnte es auch noch mal heiß werden. Genau, jetzt sind wir aber deutlich weiter. Also wir haben jetzt hier, ich glaube, 15.000 Teilnehmer etwa. Wir haben 140 Vorträge.
Ja.
Das hat mich auch wirklich beeindruckt. Und rund um die Vorträge gibt es ja nochmal ein ganz, ganz umfangreiches Rahmenprogramm mit Workshops und so Spontanvorträgen und allen möglichen anderen Sachen rund um nicht nur eben IT-Security, sondern auch Netzpolitik, um die digitale Gesellschaft, wie das Digitale die Gesellschaft verändert. Und das war ja damals aber eigentlich auch schon Thema, wenn ich mich daran richtig erinnere, oder? Also die Themen haben sich eigentlich nicht verändert.
Nö, genau. Also würde ich auch sagen, also von der Themenabdeckung von Security zu netzpolitischen, auch grundsätzlich gesellschaftlichen Themen, ist das eigentlich relativ konstant geblieben aus meiner Sicht. Genau.
Ja, und wir haben einen Junghackerinnen-Tag heute. Mhm. Das fand ich auch sehr interessant. Das ist was, was ich überhaupt nicht erinnere von damals. Also in den frühen 2000ern kann ich mich nicht erinnern, dass viele Kinder oder überhaupt Kinder da gewesen wären. Dass die, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt zugelassen waren, keine Ahnung. Aber jetzt ist das ja ein klares Feature, dass es einen Kinderbereich gibt, dass auch ganz viele Angebote für Kinder gibt, dass sie überall mithacken und mitbasteln können. Es gab Workshops, Minecraft-Server selber aufzusetzen, löten, alle möglichen, auch Mathe-Themen und so. Ja. Also wirklich so ein Mitmachtag im CCH. Ich erinnere mich richtig, das war damals nicht so ein Riesenthema, oder?
Nee, also ich kann mich daran, ich meine, ich war selber noch recht jung zu dieser Zeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass es sowas gab. Ist natürlich super begrüßenswert, dass man natürlich die Community da am Laufen hält, dass man die Leute, dass man interessante Dinge anbietet, viele Workshops und so weiter. Also es macht es auf jeden Fall hier deutlich interessanter noch. Also da merkt man auch so eine wirkliche Weiterentwicklung, die man hat. Es gibt ja auch so ein Mentorenprogramm für Leute, die komplett neu hier sind, wo man dann sich dann auch so einen Mentor oder Mentorin holen kann, dass man hier ein bisschen durchgeführt wird und so. Also hier versucht man wirklich die auch neue Leute, die noch nie da waren, auch wirklich abzuholen. Das finde ich echt großartig.
Ja. Was aber immer schon war und was auch Teil des Konzepts, glaube ich, vom Kongress ist, ist, dass die Richtlinien für die Presse, also insbesondere für bildgebende Verfahren, erheblich anders sind als bei anderen Konferenzen oder Veranstaltungen, dass also immer auch heute noch die Presseengel daneben stehen, wenn du Filmaufnahmen machst oder Fotoaufnahmen. Das war damals auch schon, da gab es, glaube ich, irgendwie 2 Stunden an einem Tag, wo die Presse aufs Gelände durfte und alle, die keine Lust hatten, fotografiert zu werden, die sollten dann einfach das Gelände verlassen oder in irgendeinen Bereich des Hackcenters gehen, wo nicht gefilmt und fotografiert werden durfte. Und dann wurden dann immer Fotos von Leuten mit Kapuzenpullis gemacht, die gerade irgendwie die NSA hacken oder so. Genau, das war auch interessant. Ich habe mich tatsächlich sehr gewundert, auch wieder die 22 Jahre dazwischen seien mir verziehen. Ich habe diese lange Zeit das nicht mitbekommen, wie unheimlich voll aber auch die Vorträge sind. Ja. Also gestern habe ich den ganzen Abend, ich glaube 5 oder 6 Stunden in dem Saal 1 gesessen, weil ich auch einfach den Sitzplatz nicht aufgeben wollte. Und das ist der größte bestuhlte Saal in Hamburg mit 3000 Plätzen. Habe ich ergoogelt und der war die ganze Zeit rammelvoll. Also da sind auch immer Leute abgewiesen worden. Ich habe heute auch versucht, in einen Vortrag 10 Minuten vor Beginn reinzukommen, in einem anderen, kleineren Saal, und das war absolut chancenlos. Ja. Da habe ich mir den Stream angeguckt, der ja zum Glück verfügbar ist. Aber das fand ich auch sehr beeindruckend, dass also nicht nur das Networking, die Workshops oder hier so irgendwelche Projekte sich anschauen, sondern eben auch die Vorträge unheimlich gut angenommen werden. Also.
Aber das ist interessanterweise schon etwas, was sehr lange der Fall ist. Also es gab seit einiger Zeit, also man muss sich schon häufiger in den Vortrag davor reinsetzen, um dann in den eigentlichen Vortrag zu kommen. Ich weiß noch in Leipzig, der Kongress war ja auch mal eine Zeit lang in Leipzig, weil man mit der Größe mal gucken wollte, wie das Ganze so skaliert. Und da gab es, dass die einen rauskamen, die anderen in den Saal reinkamen, gab es riesige Schlangen. Also es war schon ein rechtes Optimierungsproblem notwendig. Das fand ich schon sehr interessant. Aber das ist seit vielen Jahren ist das wirklich der Fall, dass die Vorträge wirklich extrem gut besucht werden.
Ja. Er zeigt eben auch, dass auch dieses breite Spektrum an Vorträgen auch auf ein unheimliches Interesse stößt und es eben nicht nur um den nächsten Kernel-Exploit geht, sondern auch um Themen, die jetzt eher im gesellschaftspolitischen Bereich sind oder Netzpolitik. Das ist ja auch einfach ein Riesenthema. Okay, aber es gibt auch immer noch die guten alten Hardware-Hacking-Vorträge oder Sicherheitslücken in Software und Hardware. Und eine davon kennst du sehr gut. Und die haben wir hier im Podcast noch nicht gehabt. Wir hatten schon mal auch eine ganze Folge zu Intels Management Engine, aber wir hatten zu Rowhammer noch nichts. Und dazu erzählt ihr auch was, und zwar am Montag um 12 in Saal 1. Genau. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier in der lokalen Ausstrahlung auf dem Kongress hört und da seid, dann schaut euch das gerne vor Ort am Montag an, und das wird natürlich sehr viel detaillierter, als wir das hier in 10, 15 Minuten abhandeln können. Also wenn ihr die ganzen dreckigen Details zur Forschung von Florian und seinem Team hören wollt, dann schaut euch den Stream an oder geht in Saal 1 am Montag. Genau, aber jetzt müssen wir mal einen Schritt zurückgehen, und du musst mir mal erklären, als wäre ich 5 Jahre alt.
Okay.
wer oder was ist Rowhammer, warum hat das so einen komischen Namen und wie funktioniert das Ganze?
Genau, also es handelt sich um einen Konstruktionsfehler auf Arbeitsspeicher, und zwar besonders diesen DRAM, also Dynamic, der im Prinzip aus Kondensatoren besteht, die Ladung eben speichern, und dann speichern wir damit eben Bits, also Ladung da ist das 1 oder Ladung ist nicht da, ist eben 0. Und die haben wir in so einer Art Matrix, und da haben wir ganz viele Chips drauf, und die können eben dann diesen kurzfristigen Speicher speichern. Und genau, seit, also so richtig ganz offiziell ist es, glaube ich, seit 2012, dass zumindest der Industrie bekannt ist, dass es eine Art Konstruktionsfehler gibt. Die nannten das auch schon das Rowhammer-Event, also der tolle Name kommt sogar von der Industrie selber, und es ist eben aufgefallen, dass bestimmte Lese- und Schreibpatterns dazu führen, dass Bits umkippen können. Na, das ist natürlich jetzt erstmal eine blöde Sache, wenn da so ein Bit umkippt. Im Endeffekt, die Industrie war da in erster Linie noch nicht so aufgeregt, weil also dieses D, dieses Dynamic, steht eben dafür, dass der Arbeitsspeicher regelmäßig aufgefrischt werden muss, weil wenn man in Physik noch aufgepasst hat, so ein Kondensator, der verliert irgendwann seine Spannung, und deswegen muss das, also circa aktuell sind es aktuell 64 Millisekunden oder bei DDR5 sind es 32 Millisekunden, muss die Information dort drauf aufgefrischt werden. Das ist ein sogenannter Refresh. Und deswegen waren wir da gar nicht so, war das gar nicht so kritisch, weil wenn da mal ein Bit umkippt, naja, dann ist jetzt nicht groß, ein großes Problem im Prinzip. Genau, aber es gibt so 2012. Ich habe mal eine sehr schöne Beschreibung gefunden, die ich sehr allgemein verständlich finde. Das war, glaube ich, das ist von Motherboard, von dem Newsportal gewesen. Und die haben gesagt, das ist quasi, wenn man in ein Haus einbrechen möchte und man geht zur Nachbartür und hämmert die quasi auf und zu, und das verursacht quasi solche Schwingungen, dass das Haus, in dem man es rein möchte, quasi die Tür aufgeht. Und so kann man sich das im Prinzip auch ein bisschen vorstellen. Also in den Reihen, wo man Zugriff hat, da liest man, und dieser Leseprozess ist allein schon auch ein Schreibprozess, weil beim Lesen löschen wir die Daten, speichern sie quasi in einen Cache-Speicher, und dass wir, also wir haben eigentlich einen Schreibzugriff beim reinen Lesen. Und wenn wir das eben sehr gezielt machen, können wir dort Bits umkippen, und das ist natürlich aus der Security, bin ich Administrator, ja oder nein, hat das natürlich eine große Relevanz.
Bei der Hausanalogie, Echtwertanalogien haben ja oft das Problem, dass sie so ein bisschen hinken. Ich habe jetzt ganz viele sehr, sehr kleine Häuser nebeneinander, aber ich weiß, dass die Häuser da sind und in welcher Straße die sind. Aber jetzt bei Rowhammer, woher weiß ich denn, welche Zeilen ich kontrolliere und welche ich nicht? Also es gibt ja welche, deren Bits ich quasi flippen möchte, und es gibt welche, deren Bits ich kontrolliere, also wo ich auf die ich zugreifen kann. Aber woher weiß ich denn jetzt gerade wirklich auf DRAM-Ebene, welche Zeilen ich gerade kontrolliere?
Genau, das ist das ist eine sehr gute Frage, und das ist nämlich wirklich in der Tat nicht ganz so einfach. Normalerweise haben wir es ja mit virtuellem Speicher zu tun, das heißt im Prinzip haben wir nur eine virtuelle Adresse. Und gut, wir kriegen unter Umständen auch noch die physikalische Adresse raus, aber selbst von dieser physikalischen Adresse brauchen wir immer noch spezielle Adressfunktionen, die uns auflösen, auf welchem Chip, auf welcher Reihe, auf welcher Seite wir von uns DIMM befinden. Und das muss in der Tat reverse-engineert werden. Also da gibt es so einen Side-Channel-Attack. Das heißt, wir messen verschiedene Speicheradressen, den Zugriff darauf, und drücken im Prinzip die Stoppuhr. Und die besonders schnell sind, das heißt, dass diese zwei Speicheradressen sich auf unterschiedlichen Banks befinden. Und die besonders langsam sind, befinden sich auf der gleichen Bank. Das liegt daran, das hatte ich vorher kurz angedeutet, dass wir diesen Row-Buffer haben, diesen Cache-Speicher. Und wir haben, wenn wir also eine Zeile lesen möchten, dann vernichten wir die Daten dort. Die werden aber dann in diesen Row-Buffer wieder gespeichert. Und wenn ich aber auf dem gleichen Chip eine andere Reihe lesen möchte, dann muss ich das, was in dem Row-Buffer steht, quasi erst wieder zurückschreiben. Und dann kommt die andere Reihe, und die speichere ich mir wieder rein. Und dieser Prozess dauert deutlich länger, als wenn sich das auf zwei unterschiedlichen Banks befindet, weil die beiden sich quasi, die haben unterschiedliche Cache-Speicher, und damit ist das relativ schnell. Und dadurch, dass wir mittlerweile den CPU als Art Stoppuhr nutzen können und nanosekundengenaue Messungen machen, können wir sehen, ob jetzt sich zwei Speicherbereiche zumindest auf einem Chip befinden oder ob sie sich auf unterschiedlichen Chips befinden. Und das können wir nutzen, um solche Angriffe zu optimieren. Genau.
Genau, und diese Rowhammer-Angriffe, die gab es dann ja durch die Zeiten für ganz verschiedene Plattformen. Mhm. Ne? Also es gibt dann die auch unter verschiedenen Namen. Also es gibt irgendwie Zenhammer für die AMD-Architekturen. Es gibt den RISC-H, also RISC-Hammer sozusagen. Ja. Ist das was jetzt nur so Geräte, die vor mir stehen und laptopförmig sind oder desktopförmig sind, betrifft? Oder betrifft das auch meine AirPods und mein Smartphone? Also was für Gerätetypen sind betroffen?
Also im Prinzip überall, wo dieser DRAM drin ist, dieses Dark, besteht das Problem grundsätzlich. Genau, wie du schon gesagt hast, mittlerweile hat man also Intel, AMD und so weiter. Das ist mittlerweile, hat man dort überall Bitflips gefunden. Man hat mittlerweile auch DDR3, das war so das erste, wo man es rausgefunden hat. DDR4 mittlerweile auch. Bei DDR5 sind wir... Also wir haben bereits in der Forschung, gibt es jetzt ein Papier dieses Jahr, was einen DIMM gefunden hat, was auch Bitflips, wo man Bitflips erzeugen konnte. Da ist man aber noch nicht ganz so weit, dass man das wirklich richtig gut durchführen konnte. Und da muss man natürlich ein ganz kleines bisschen dazu sagen, das ist natürlich Forschung. Das heißt, die bauen sich die Systeme, teilweise sind das mit FPGAs gebaut, wo man dann die entsprechenden DRAM-Kommandos ganz besonders abgesetzt hat. Teilweise sind es eben, da hat man dann 10 DIMMs und dann da hat man irgendwie zwei gefunden, wo diese Bitflips auch wirklich aufgetreten sind. Und die hat man natürlich dann dargestellt. Also so richtig hundertprozentig wissen wir eigentlich noch nicht, wie groß das eigentliche Problem ist.
Aber was wir wissen ist, dass es ein Problem ist, das offensichtlich ja mehrere Generationen und Iterationen von Hardware betrifft. Das heißt, die Industrie, hattest du ja gerade schon gesagt, war ja auch in der Namensgebung schon ganz vorne mit dabei. Und dann soll man ihnen ja nicht in der Regel nicht nachsagen können, dass sie nicht schnell versuchen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Ja. Und dennoch sind wir aber ja offensichtlich auch in der neuesten Generation, also DDR5, immer noch mit diesem Problem belastet. Jetzt kann ich natürlich immer ganz naiv wie so ein Fünfjähriger fragen, ja, dann müssen wir doch einfach bessere Speicherchips bauen. Wieso können wir das denn nicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist halt, wir optimieren im Prinzip nur eine einzige Richtung und das ist Kapazität. Also Sie wollen natürlich immer, man will natürlich immer mehr Kapazität in kleinere Dimensionen haben und die Security-Seite wird natürlich dort relativ oft komplett ignoriert. Und ich glaube, wir haben schon seit 2013, sind das irgendwie 20 bis 13 Nanometer, wo wir die Kondensatoren quasi zusammenpacken. Und das wird natürlich langsam instabil. Und diese Instabilität versucht man halt irgendwie mit geringe Refresh-Zeiten oder dann spezieller, es gibt auch Verteidigungen gegen Rowhammer, die versucht man halt dort irgendwie mit einzubauen, um das Griff irgendwie in den Griff zu kriegen.
Das wäre jetzt auch ein gutes Stichwort. Das würde mich tatsächlich interessieren. Auf welcher Ebene und womit kann man sich gegen Rowhammer verteidigen? Also vor allem, wer ist derjenige, der verteidigt? Bin das ich als der Sys-Admin oder der Anwender, der das auf seinem Windows 11 irgendein Tool deployen muss? Oder ist das der Speicherhersteller, der Betriebssystemanbieter, CPU-Anbieter und so weiter? Also wo wird mitigiert?
Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das bekannteste ist mittlerweile direkt auf den Chips selber. Im Prinzip dieses TRR, Target Row Refresh, ist einer der Verteidigungen, die bei DDR4 mit implementiert ist. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass man eben guckt, wie oft hämmert jemand auf eine Zeile ein und wenn das einen gewissen Wert erreicht hat, dann feuert man so einen Refresh los, damit die Zeit möglichst gering ist, womit man diese Spannung quasi aufbauen kann. Also das wird teilweise in den Chip selber eingebaut. Es gab von Intel auch eine Idee, das Ganze in den Memory Controller einzubauen. Das nennt sich dann Pseudo-TRR. Aber das gibt es gar nicht so viele Chips, die das wirklich implementiert haben. Aber die meisten Mitigationen sind eigentlich heute direkt auf den Chips selber. Und das wird natürlich alles geheim gehalten, na klar. Also, ja.
Also das baut dann Hynix irgendwie irgendwo in ihre Fab.
Okay. Genau, richtig.
Gut, jetzt kommst hier wieder ein bisschen du ins Spiel und das, was du uns hier auf dem Kongress mitgebracht hast. Denn es gibt immer wieder, und das ist natürlich auch was die Heise-Leser mal sehr interessiert, wir schreiben dann so Sachen wie kritische Sicherheitslücke bedroht x-tausend Systeme oder so. Was ist die Praxisrelevanz des Ganzen? Also A, wie verbreitet ist das Problem und B, was sind die Auswirkungen in der echten Welt? Geht es darum, dass ich Systeme crashen kann? Kann ich irgendwelche Exploits mit beliebiger Code-Ausführung schreiben? Was kann ich denn mit so einem Rowhammer-Exploit überhaupt oder mit der Lücke überhaupt oder diesem Problem überhaupt anstellen?
Also das, im Prinzip gibt es dort verschiedene Angriffsmöglichkeiten. Also das, was 2015 das erste Mal gezeigt wurde, dass man eben Privilege Escalation hinbekommt. Das heißt, man kann plötzlich Kernel-Rechte bekommen. Man kann Passwort-Abfragen umgehen. Man kann auch Crashes erzeugen. Es gab einen Angriff, wo sie in einem SGX gezeigt haben, wenn da Bits flippen, dann crasht, dann haltet eben das komplette System an. Also es gibt dort verschiedene Ebenen. Man muss natürlich ein ganz kleines bisschen dazu sagen, es ist natürlich immer manchmal ein bisschen konstruiert. Wir haben ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß das Problem in der echten Welt ist. Genau, und da haben wir, um diese Lücke, dieses Research Gap ein bisschen genauer zu analysieren, haben wir eine spezielle Linux-Distribution aufgebaut. Und dort haben wir die letzten Proof of Concepts, die alle so in den letzten verschiedenen Jahren entwickelt worden sind, mit integriert, auch mit diesem Reverse Engineering, von diesen Adressfunktionen, haben wir halt so automatisiert, dass man im Prinzip das System booten kann und gerne mal 8 Stunden laufen lassen kann und man kann gucken, welcher Angriff hat funktioniert und wie viele Bitflips wurden gefunden. Genau. Und wenn man dann möchte, dann kann man diese Informationen noch mit uns teilen. Es befinden sich keine Exploits auf dieser Linux-Distribution. Es geht wirklich darum, herauszufinden, wie groß ist das Problem eigentlich in der echten Welt. Weil man sitzt natürlich dann schon ein bisschen in seinem Elfenturm in der Academia und baut natürlich Systeme, wo man natürlich weiß, dass da besonders wenig Last auf dem Speicher drauf ist, um möglichst zu gucken, ob der Angriff in Theorie funktioniert.
Okay, also diese Linux-Distribution, die nennt ihr dann wie Hammertime oder was ist der Name?
Ich weiß gar nicht, also FlippyRAM heißt quasi das ganze Projekt. Genau, FlippyR.am ist auch gleich die Domain, da kann man sich das ISO quasi runterladen. Und kann das auf seinen USB-Stick flashen und kann dann gucken, ob sein System dafür anfällig ist. Genau.
Und dazu sprichst du auch am Montag auf dem Kongress. Und ich durfte schon in deine Slides schauen und da kam dann auch ein lustiges Meme-Slide, weil ihr nämlich auch was macht, was man auf einem Hacker-Kongress sehr gerne macht, nämlich ihr...
Ja, wir verteilen USB-Sticks. Genau, das... Ist natürlich etwas seltsam, das können wir auch gut verstehen, dass da erstmal geschmunzelt wird. Im Prinzip wollen wir halt schauen, dass wir möglichst viele Leute dazu bekommen, das auch auszuprobieren und möglichst mit wenig Barrieren. Wir empfehlen natürlich selbstverständlich, das ISO selbst zu bauen. Das ist alles Open Source, liegt auf GitHub, kann man sich anschauen, selber bauen. Es gibt auch einen Docker-Container, den man starten kann. Aber falls vielleicht es Leute gibt, die jetzt nicht so firm darin sind, haben wir halt die Barriere so gering wie möglich gehalten und bereits USB-Sticks mitgebracht, wo wir das ISO bereits geflasht haben.
Genau. Genau, und um das nochmal klarzustellen, als du gerade gesagt hast, da sind keine Exploits in der Linux-Distribution, dann heißt das nicht nur, dass ihr keine Malware installiert auf den Systemen, die darüber gebootet werden, sondern dass es auch keine praktische Anwendung von der Rowhammer-Lücke darauf gibt, die für irgendwelche Crashes sorgt oder für Code Execution bzw. diese Privilege Escalation, die du da erwähnt hattest. Also da kann man also gefahrlos, sollte man gefahrlos sich das Ding anbooten können.
Genau.
Und das hast du auch in den Slides geschrieben, wenn man zu große Bedenken hat, dann soll man es halt bleiben lassen.
Genau, ich meine, wir können niemanden zwingen. Wir freuen uns natürlich, wenn das gemacht wird, damit wir möglichst auch Daten haben, mit denen wir dann analysieren können, wie groß ist das Problem. Ist es vielleicht doch deutlich geringer, als wir denken. Also das ist im Prinzip das, was wir eben wirklich herausfinden möchten. Und das können wir natürlich nur, indem Leute bereit sind, ihre Systeme mal zu gucken. Und auch besonders außergewöhnliche Systeme sind für uns dann natürlich auch besonders interessant, die vielleicht von Akademie noch gar nicht so im Fokus sind.
Wenn ich jetzt als Sysadmin zum Beispiel in einer Uni oder in irgendeiner Firma Systeme auf die Rowhammer-Anfälligkeit testen will, welche anderen Möglichkeiten habe ich noch? Also womit könnte ich das noch machen? Memtest 86 zum Beispiel?
Genau, das wäre jetzt auch denkbar. Soweit ich aber weiß, macht das einen sehr primitiven Angriff von Rowhammer. Also im Prinzip das, wie man das original gemacht hat. Man hämmert auf 2 verschiedenen Adressen und guckt quasi, dass Bits flippen. Mittlerweile gibt es halt deutlich interessantere Angriffe. Es gibt auch Fuzzing-Ansätze, wo man versucht, eben die Verteidigungen, die in DDR4 und 5 drin ist, über die ich gerade eben schon gesprochen habe, ad absurdum zu führen. Und da gibt es so Fuzzing-Ansätze, die man eben gestartet hat. Und die sind meines Erachtens nicht in diesem MEM-Test drin. Ja.
Okay, also wir bringen auf jeden Fall die FlippyRAM-Links in die Shownotes, sodass unsere Hörer sich das auch runterladen und mal ausprobieren können und dann, wenn sie möchten, auch zu eurer Studie beitragen können. Wie lange ist das zeitlich geplant? Also wie lange wird diese Studie jetzt gehen? Bis Ende diesen Jahres, nächsten? Also, habt ihr da einen Zeitrahmen euch gesetzt?
Noch nicht, muss ich sagen.
Okay.
Wir schauen jetzt mal, wie so die ersten Monate mal laufen. Und wir sind aber dann natürlich schon dabei, dass wir die Daten analysieren und gucken, was dabei rauskommt. Also das sind jetzt, ich glaube, wir haben jetzt noch keinen sehr statischen Zeitplan uns selber gesetzt.
Ja. Okay, super. Vielen Dank, Florian.
Gerne.
Ich finde das, weil wir an die Grenzen der Physik kommen, so ein bisschen finde ich das immer ein total spannendes Thema. Und das ist so, war jetzt so das Hardware-Nächste, was wir hier aus den Kongress-Themen rausgeholt haben. Wir bleiben aber jetzt auch ein bisschen zumindest bei Sachen, die man anfassen kann und die möglicherweise sich auch irgendwie auf der Straße bewegen. Und ich habe noch einen zweiten Gast mir eingeladen, der freundlicherweise auch zugesagt hat. Und den würde ich jetzt auch gerne einmal vorstellen. Und er braucht aber noch ein Mikro. Das heißt, ihr Hörer zu Hause, ihr werdet jetzt vielleicht eine kurze Pause haben oder sowas. Und das ist der Linus Neumann vom CCC. Der kann sich vielleicht einmal selber vorstellen für die Leute, die ihn noch nicht kennen.
Hallo, ich bin der Linus Neumann vom CCC.
Und fertig. Super. Genau, Linus hat freundlicherweise wird uns damit aushelfen, uns ein paar Inhalte näher zu bringen, die er uns teilweise und auch seine Kollegen gestern schon näher gebracht haben. Und wir haben ja ein paar Sachen, über die wir bei Heise jetzt auch schon kurz berichtet haben, die aber auch andere Medien eingesammelt haben, die schon wieder so aus der Kategorie arg haarsträubend sind. Und ich weiß nicht, was du erst machen möchtest. Möchtest du erst haarsträubende Wahlautomaten oder Wahlsoftware machen oder was anderes haarsträubendes?
Also mal haarsträubende Autos nehmen?
Ja, wir nehmen die haarsträubenden Autos, die hätten mich ja um ein Haar auch persönlich betroffen, die haarsträubenden Autos, aber hast du mich dann aufgeklärt, taten sie nicht. Ich führe es mal ganz kurz einmal ein für diejenigen von euch zu Hause. Ich denke, jeder auf dem Kongress hat es mitgekriegt, die das noch nicht gehört haben. Also VW hat da so ein bisschen Daten verloren und da ging es also unter anderem um Bewegungsprofile und aber auch personenbezogene Daten von Autos aus der VW-Gruppe, aus der ganzen Volkswagen-Gruppe, nicht nur die Kernmarke, sondern auch Skoda, Seat und Audi waren betroffen. Und damit konnte man also komplette Bewegungsprofile erstellen, die gestern dann auch sehr plakativ handgezeichnet auf den Beamer geworfen wurden. Mich hat das persönlich ein bisschen an eine Geschichte von Apple erinnert, die es vor 13, 14 Jahren gab, als die iPhone 3-Generation gerade draußen war. Da gab es sowas Ähnliches. Da gab es auch ein Tool, da konnte ich mir dann mein eigenes Bewegungsprofil aus meinem iTunes-Backup rausfummeln und hatte dann auch ganz genau von Hannover dann nach Hamburg, mal nach Berlin und man konnte dann ganz genau sehen, wo der entlang der ICE-Strecken mein iPhone immer geortet wurde. Daran erinnerten mich diese Grafiken, die ihr da gestern gezeigt habt, auch ein bisschen, aber erzähl doch mal, wie kam es denn jetzt eigentlich zu dieser ganzen Geschichte? Also wie seid ihr überhaupt zu dem ganzen Thema gekommen?
Also gefunden wurde das durch eine nicht näher benannte Person, die uns dann Bescheid gesagt hat. Und die Person hat einfach regelmäßig sich ein bisschen im Internet umgeschaut, was es so an Domains gibt, auf denen vielleicht API-Endpunkte sind und die irgendwie antworten. Und man kann natürlich sowas auch automatisieren und nach typischen, interessanten Endpunkten einfach mal fragen. Und wenn man bei sich zu Hause mal in so einen normalen Webserver-Log schaut, dann wird auch immer irgendwie in die Well-Known-Verzeichnisse geschaut und irgendwie klassische, ob deine WordPress-Config vielleicht noch liegt oder irgendwie sowas. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und eine ganz interessante, einer von vielen tausenden interessanten Endpunkten wäre halt Actuator Heapdump, wo du den Heapdump der dort laufenden Web-Applikation bekommen kannst. Und der Heapdump beinhaltet natürlich so alles, was die gerade so an State hat und was die gerade so an Memory hat. Und in diesen Heapdumps befanden sich unter anderem dann auch Dinge, die als Secret benannt waren. Ja? Und die geeignet waren an anderer Stelle, auch das ergab sich dann aus dem Heapdump, an AWS-Buckets Daten zu bekommen. Und die Daten, die dort rauspurzelten, waren eben lange Dateien, so JSON-artig, wo dann so alle möglichen Dinge drin standen, unter anderem eben Geokoordinaten, Uhrzeiten und interessanterweise immer so ein Batterieladezustand. Ja, das war also dann erstmal ganz interessant, dann schaute man sich das mal ein bisschen an und wir haben dann irgendwann mal festgestellt, was das für eine Menge an Daten sind und sind da ein bisschen anders mit umgegangen, als wir das vielleicht unter normalen Umständen tun. Ne? Also üblicherweise CCC findet irgendwo was, dann sagen wir Bescheid, das machen häufig, oder noch häufiger als ich mache das hier Matthias Marx, Kantorkel, ich mache es regelmäßig, wir haben da eine Gruppe, immer wer Zeit hat, kümmert sich halt drum. Ne? Und in diesem Fall war es aber so, diese Datenmenge war dann doch schon so ein bisschen überraschend, ein bisschen ja, ein bisschen sehr umfangreich. Ne? Und das waren dann am Ende mehrere Terabytes, die über 800.000 Fahrzeuge betrafen. Und Michael Kreil hat die dann zusammen mit Flübke aufgewertet, ausgewertet, mit dem Spiegel mal angeschaut, einfach mal geguckt, was wird denn da gespeichert. Ne? Und das war, ich denke, das Haarsträubende war hier nicht, dass die Daten ungeschützt waren, sondern tatsächlich, dass sie überhaupt existierten. Ja? Und warum sammelt jemand über einen so langen Zeitraum bei also es war nach Fahrzeugart wieder unterschiedlich. Ja, also bei Seat waren die Geokoordinaten nicht so hoch aufgelöst wie bei Volkswagen. Also gab es jeweils Unterschiede. Das habe ich mir dann von dem Dienstleister erklären lassen, dass das ein bisschen daran liegt, dass die halt Auftragsdatenverarbeiter sind für Volkswagen. Also betroffen war das Unternehmen Cariad, das ist eine Tochter von Volkswagen. Und die machen halt so quasi deren ganzen Connected Car Zauber. Und da, ne, wenn jetzt so ein Auto eben jedes Mal, wenn der Motor ausgestellt wird, nach Hause funkt und sagt, das ist übrigens der Standort und die Batterieladung, dann landet das eben in irgendeiner Web-App von Cariad und am Ende in irgendeinem AWS-Bucket. Ja. Und da, da gab es dann eben einen Zugriff. Muss vielleicht zur Erläuterung noch dazu sagen, weil zwei Dinge schon recht wichtig sind. Also ich habe relativ viel mit dem Cariad-Team gesprochen. Die waren enorm, sauber, verantwortungsbewusst, diligent und haben das sofort wirklich, waren sich der Dramatik der Situation bewusst und haben das enorm sauber geklärt. Also zum Beispiel auch so, haben halt alle Secrets rotiert. Ne? Häufig hat man so, ey, eure Secrets purzeln hier raus, dann wird halt der Endpunkt abgeschaltet und die Secrets aber nicht rotiert. Das haben sie gemacht bei allen. Bei Seat war es dann so, dass die Secrets zwar rotiert waren, aber die alten auch noch gültig waren. Dann haben wir da so ein bisschen, waren wir so ein bisschen im Austausch. Und die haben das aber schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. So, da konnte man wirklich an der Kommunikation und nichts aussetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass die Führerinnen dieser Fahrzeuge wissen, was die da alles an Daten rausballern. Und also ich habe mir versichern lassen, juristisch ist das einwandfrei. Es gibt auch irgendwie so eine AGB, wo das auf Seite 27 steht. Ja. Aber ich glaube, so ein informed consent, also eine informierte, bewusste Einwilligung hat hier nicht unbedingt vorgelegen. Und was die Zeitraum angeht, die Daten zurückreichen, erscheint er mir auch ein bisschen großzügig. Ja.
Also der Informed Consent, den kenne ich von der anderen Seite, aus der Anwenderseite. Und das ist dann so, dass wenn du diese VW Connect App runterlädst, dann musst du ja dein Fahrzeug enrollen. Na, das heißt, das ist nicht von Anfang an, wenn du das Auto übernimmst, im Autohaus aktiviert, sondern du musst das dann erstmal einmal enrollen. Und dann kannst du tolle Sachen damit machen, aber eben auch nur, wenn du enrolled bist und dann die 62 Seiten AGB abgenickt hast. Und dann fällt eine ganze Menge Daten raus. Also es gibt auch zum Beispiel eine Integration in Home Assistant für die Autos dann, was dann die praktische Seite ist. Na, dann siehst du halt, dass die Karre vor der Tür steht, kannst auch einfach die Augen aufmachen, aus dem Fenster gucken, aber du siehst auch den Ladezustand und du kannst auch Sachen schalten. Du kannst ja so einen modernen VW, kannst du mit der App auf- und zuschließen. Genau wie das Tesla ja, glaube ich, auch unterstützt. Und das ist dann so die Anwenderseite und dieses Bewegungsprofil habe ich jetzt über die letzten Wochen oder Monate für mein Auto auch aufgezeichnet, einfach weil das diese Integration so mitmacht und das ist ja auch wirklich extrem präzise und das habt ihr herausgestellt, das betrifft ja jetzt nicht nur den Kunst von Heise Security, sondern das betrifft ja auch Leute, bei denen die Fallhöhe eine etwas andere ist und wo das auch wirklich Sachen sind, die nicht rauskommen dürfen und zwar auch, sagen wir mal, Regierungsmitarbeiter waren da ja auch durchaus mit dabei.
Da hast du alles, ne? Also 800.000 Autos, dann gehst du halt einfach an irgendwie an Orte, die dich interessieren, fährst halt von mir aus auf den Parkplatz des Bundesnachrichtendienstes oder zoomst mal rein irgendwie beim bei der Bundesregierung, ne, bei den jeweiligen Ämtern, die es da gibt, Schloss Bellevue, also you name it. Michael hatte es, glaube ich, auch im Vortrag gezeigt, dass er dann das italienische Parlament, dann kannst du quasi, ne, wenn du das jetzt ordentlich auswertest, hast du dann, kannst du so einen Punkt anklicken und siehst natürlich einfach, wo der sonst war und siehst halt die Routen. Und dann erkennst du natürlich sehr schnell, okay, wo parkt er regelmäßig oder welche Routen fährt er regelmäßig. Und dann auch so interessante Sachen wie, okay, die offenbar die Catering, den Catering-Lieferdienst eines italienischen Regierungsgebäudes, ich weiß nicht mehr genau, ob es Regierung oder Parlament war, wo du einfach siehst, die halten halt immer in so einer, an einem bestimmten Ort und fahren dann zum Parlament. Ja? Und das war halt einfach der Schnittchenlieferdienst. Ja? Was natürlich auch alles ganz interessante Fragen sind. Natürlich kann man dann auch mal auf so ein Bordell schauen und gucken, was ist denn da. Und teilweise findest du aber dann auch Autos, wo du denkst, boah, der fährt ja nur rum, das sind Taxis. Ja? Und die halten auch relativ häufig eher vor den Bordellen. Aber ja, gut, die Taxis halten natürlich auch vorher da, wo sie jemanden mitnehmen, ja. Sodass du diese Information da doch dann auch noch drin hast. Und also VW hat sich jetzt öffentlich nicht dazu geäußert, wozu diese Daten sind, ja, wofür die gesammelt werden. Deswegen kann ich nur eine Vermutung äußern. Und zwar könnte ich mir vorstellen, dass das dem Zweck dient, die Batterien zu erfassen und deren Zustand und deren Verhalten zu unterschiedlichen Wettersituationen. Mhm. Das könnte erklären, warum bei einigen die Geokoordinaten nur so auf 10 Kilometer genau sind, weil es reicht ja ungefähr, um das Wetter und die Temperatur in so einer Region zu wissen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei diesen Daten, bei diesem spezifischen Datensatz darum ging, ja zum Beispiel zu sehen, okay, dass das Auto vielleicht eine klügere Prognose seiner Batterie Laufzeit macht, wenn das jetzt beispielsweise, ich denke mir jetzt was aus, mit 40% Akku nachts hinstellt, dann sind es aber irgendwie Minusgrade, dann wird das am nächsten Morgen nicht mehr 40% haben und hätte dir vielleicht früher sagen sollen, ey, übrigens mit deiner normalen Fahrdauer oder Nutzung musst du vielleicht diesmal ein bisschen früher laden oder so. Das könnte ich mir vorstellen, dass dafür wären diese Daten ganz gut geeignet.
Also diese App bietet das ja auch an, da kannst du dann einstellen, morgen früh um 7:30 soll die Karre bitte mindestens 60% geladen sein oder sowas, und die macht dann aber auch Sachen, die ich eher so qualitätsflexibel finde, wie mir nachts um 4 zu sagen, dass das Klimatisieren leider fehlgeschlagen ist meines Wagens. Ich weiß nicht so genau warum, aber das ist jetzt schon ein Dutzend Mal vorgekommen.
Wahrscheinlich ist das Klimatisieren fehlgeschlagen. Ja.
Könnte daran liegen, dass das Auto ausgeschaltet auf dem Hof steht, aber ist jetzt nur eine ganz blöde Vermutung. Nochmal zwei Sätze zu den betroffenen Autos, weil das auch so ein bisschen für mich der Einstieg war. Das ist der modulare Elektrobastelkasten, habt ihr das genannt, der da betroffen ist. Also eine Plattform von VW, also des Volkswagen-Konzerns, der oft eben Autos aufbauen von allen Konzernteilen im Grunde. Ne? Also
ja, die klar, bei den, also es war ja schon bei Verbrennermotoren so, dass man die immer versucht, unterschiedlich zu verbauen, und bei Elektrofahrzeugen bietet sich das ja umso mehr an. Ne?
Ja. Und wenn ihr also einen, ich habe es versucht, mir mitzuschreiben, ID 357, ENIAC, Audi e-tron fahrt und den Seat, habe ich aber, glaube ich, den habe ich nicht mehr mitgeschnitten, dann wart ihr möglicherweise betroffen.
Das heißt aber, dass die Leute nicht informiert wurden. Also, dass da mal gesagt wurde, es könnte sein, dass deine Daten vielleicht im Internet waren.
Ich wollte ja gerade die ganze Zeit darauf hinaus. Du hast halt, also in diesem Datensatz sind die nach der VIN aufgelöst. Mhm. Den AGBs heißt die VIN, weil es die Fahrzeug- bzw. Vehicle Identification Number ist. Und diese App, die du da jetzt hast, das ist quasi so ein anderer Datenschatz. Und du kannst diese VINs über weitere Unglücklichkeiten zu Identitäten dann aus dieser App mappen. Ja. Das ist aber jetzt nur mit einem Subset der Daten passiert. Mhm. Ja, das heißt, man hat dann halt einzelne genommen und hat gesagt, okay, mal schauen, wem dieses Fahrzeug gehört. Ja, während wir von allen Fahrzeugen die Bewegungsdaten hatten, wurde nur bei vereinzelten quasi auf diese personenbezogenen Daten geschaut. Und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, dass dann bei VW oder bei Carriott irgendwo so ganz findige Juristinnen sitzen, ja, das sind ja die besten, die wir haben in unserer Gesellschaft, und sich überlegen, wie wann hat denn jetzt ein Datenschutzverstoß stattgefunden? Wann wurden denn jetzt personenbezogene Daten? Ist das jetzt, das eine ist jetzt ja autobezogene Daten. Na, das ist ja, das Auto steht jeden Tag bei dir vor der Tür und ist in jeden Urlaub mit dir gefahren, aber das ist ja ein autobezogenes Datum. Personenbezogen ist deine E-Mail-Adresse, na, und dann versuchen die natürlich diesen Fall jetzt zu erörtern, was sicherlich auch nicht einfach ist, aber wo ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass sie so einen leichten Drall in die Richtung haben, eine relativ enge Fassung von, was sind jetzt personenbezogene Daten, anzulegen.
Zudem sie ja jetzt auch wahrscheinlich zur Aufsichtsbehörde in Niedersachsen kein ganz schlechtes Verhältnis haben, weil Niedersachsen ja nur auch Anteilseigner bei Volkswagen ist. Das kommt vielleicht auch nochmal hinzu, aber auch das kennen wir ja von anderen Lecks oder auch von irgendwelchen Ausfällen. Das heißt dann immer in einer kleinen Teilmenge, und das sind ja nur ganz wenige betroffen, nur ein geringer Prozentsatz, also 48,9% der Autos.
Das ja, ist dann geringer, geringer
Prozent, unter 50. Ich meine, das ist dann ja alles nicht so schlimm. Und auch gegenüber dem Spiegel, wir haben da kein eigenes Statement gekriegt, ich weiß nicht, ob sie euch ein offizielles Statement haben zukommen lassen, hieß es dann ja auch, dass es ein sehr komplexes, mehrstufiges Verfahren gewesen, durch das auf diese Daten zugegriffen wurde. Also auch eigentlich mit hoher technischer Raffinesse verbunden. Und
also das ist natürlich immer so eine Frage. Ne? Also was jetzt nicht passiert wäre, ist, dass irgendwie jemand durchs Internet crawlt und diese Daten so kriegt. Aber jemand, der nach den Hiebdams schaut, der weiß natürlich auch, warum man danach schaut. Ja? Und ich glaube, ich hatte das im Spiegelartikel verglichen mit so einem wirklich ziemlich großen Schlüsselbund unter einer sehr kleinen Fußmatte. Ne? Also wer unter der Fußmatte schaut, weiß auch, warum er oder sie da schaut. Und dass man die Secrets, die dann da rauspurzeln, an anderer Stelle verwenden kann. Dafür braucht man jetzt keine besondere Fachkenntnis. Aber ja, irgendjemand, der gar keine Ahnung von Computern hat, wäre jetzt nicht einfach auf diese Daten gestoßen. Aber es gibt ja genug Leute, die Ahnung von Computern haben. Und gerade so ein Datenschatz interessiert ja vielleicht auch ein, zwei Leute, die bereit sind, dafür sogar noch so einen zweiten Schritt zu gehen mit Copy und Paste oder so.
Wie sieht das aus? Diese WIN steht doch oft auch auf der Windschutzscheibe selber drauf. Also ich weiß, bei Tesla habe ich da schon gesehen, dass diese WIN auf der Windschutzscheibe drauf steht. Das heißt, theoretisch könnte man ja schon das eine oder Auto, was einem interessant vorkommt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei ID3 ist, ob das dort auch irgendwo klar ersichtlich ist.
Der Gag ist, wir wissen ja das auch alle nicht, weil wir solche Autos, wir haben überhaupt keine Autos. Ja, also Michael Kreil hat keins, Flipka hat keins, ich habe keins, wir wussten das gar nicht. Wir mussten da irgendwie, wir hatten nur Daten. Ja, und konnten jetzt auch nicht so einfach mal so einen Selbstversuch machen oder so.
Also ich weiß, dass es in der App auftaucht, wenn du diese VW Connect App startest, dann musst du die dann nämlich, glaube ich, einmal hinterlegen, die WIN und einen Fahrzeugschein. Und vielleicht steht sie auch irgendwie von außen sichtbar da vor der Windschutzscheibe. Also auf jeden Fall keine hochgeheime Information, die man nirgendwo anders rausfindet, als wenn man den Händler fragt oder sowas. Also das ist definitiv nicht. Und auch die Tatsache, dass eben Regierungsmitglieder, also Sicherheitsbehörden, Geheimdienste und alle möglichen anderen sensiblen Angehörigen der Regierung da betroffen waren. Und wenn du jetzt gerade auch auf Regierungsmitglieder oder vielleicht möglicherweise auch Juristen, Richter in Italien anspielst, dann gibt es ja auch einfach neben den offensichtlichen fremden Diensten auch organisiertes Verbrechen, das sowas interessieren könnte, um einen das Kind des Richters zu entführen oder des Bankers oder sowas. Also da sind ja auch wirklich konkrete Gefahren und Risiken dahinter.
Ich frage mich halt nur, warum hat man das überhaupt gesammelt? Ne? Also wenn du dir hier anschaust, bis wie weit das zurückgeht, ne? Bei Seat bis irgendwie Dezember 2003, bei Volkswagen Dezember 2022, bei Volkswagen bis September 2023. Warum diese Zeiträume? Ja. Ja, also ich kann ja verstehen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich habe irgendwie Probleme, mir zu merken, wo ich die Karre geparkt habe und ich will, dass mir die App das morgens sagen kann oder so. Ne? Das kann ja sein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sagt, speicher doch mal bitte über einen Zeitraum von, in dem Fall ja, 2 Jahren mein Bewegungsprofil mit dem Auto. Das kann mir einfach nicht vorstellen, dass da jemand eine bewusste Entscheidung getroffen hat.
Also so einen ähnlichen Fall, wo auch über Jahre lang Daten und Bewegungsprofile gespeichert wurden, gab es mal in einem etwas anderen Bereich, nämlich bei so Fitness-Trackern. Bei
Strava. Ich erinnere mich sehr an den Artikel, ja, wo die Leute auf der genau. Militärbasis dann und im Kreis gelaufen
sind. Da sind dann nämlich Leute auf eigentlich nicht existierenden Liegenschaften plötzlich im Kreis gelaufen und es stellte sich raus, dass das geheime Militärbasen sind. Ihr habt in Anführungszeichen nur ein möglicherweise geheimes VW, möglicherweise Testgelände gefunden. Aber bei Strava war das eben auch so, dass die 2018 das erste Mal drauf gestupst wurden und 2022 das ganze Thema dann immer noch nicht in irgendeiner Weise eingehegt war. Und wer sich dann so eine Fitnesswatch um den Arm gebunden und mit seinen Kameraden joggen gegangen ist, der war dann entsprechend auch in dem Thema verhaftet. Und auch in der Ukraine gibt es ja solche Probleme eben auch, ne, dass dann die Leute über ihre Smartphones geortet werden, die Soldaten, und dass man da dann entsprechend auch ganz konkrete militärische Zwecke verfolgen kann. Insofern ist das schon auch vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Lage eine ganz spannende Geschichte. Und es ist am Ende aber aus IT-Security-Sicht jetzt gar nicht so ein, deswegen wollte ich da gerade so kurz drauf hinaus, so ein unheimlich komplexes Thema, wo jetzt irgendwie so eine 17-stufige Exploit-Chain rausgeballert wurde, wo einer 6 Millionen Euro in irgendwelche Zero-Click-Exploits gepackt hat, sondern zweimal an der richtigen Stelle gucken und oder dreimal mit ein bisschen Sachverstand. Das war also eine etwas niedrigere programmatische Komplexität sozusagen.
Absolut, und die hätte sich natürlich auch abstellen lassen können und war auch abgestellt. Ja, also es war jetzt keine, diese, also Heapdumps auszugeben, ist eine Debug- Funktionalität und die hast du halt in Prod eigentlich nicht zu aktivieren. Ja. Und das war den Kollegen von Carriot nochmal, ne, die wirklich professionell und ordentlich damit umgegangen sind. Also denen war das natürlich auch klar und das war jetzt auch nicht über den gesamten Zeitraum der Fall. Ne. Die konnten mir auch sagen, an dem und dem Tag ist der Fehler passiert. Ja. Da wurde das halt committed und dann für diesen Zeitraum bestand dieses Problem. Glücklicherweise hatten sie über den Zeitraum dann auch noch Zugriffslogs und konnten mappen, dass es jetzt quasi keine Zugriffe gab, die ich nicht zurückdatieren oder nicht mappen konnte auf Zugriffe von Sicherheitsforschenden.
Gut, weil wenn sie die Daten schon anderthalb Jahre sammeln, dann können sie die Zugriffe ja wenigstens auch noch anderthalb Jahre sammeln. Das ist ja dann nur konsequent. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das richtig mitgeschnitten habe im Vortrag gestern, aber würdest du sagen, also dein Eindruck, den du jetzt vermittelst von Carriot, ist ja doch eher, dass sie da sehr flink reagiert haben. Da gab es dann vielleicht im Einzelfall nochmal ein oder zwei Probleme mit irgendwelchen nicht ganz abgeschlossenen Mitigationsmaßnahmen, aber siehst du da ein strukturelles Problem bei der VW-Softwareentwicklung? Die haben ja nun auch schon seit Jahren so ein bisschen, ja, um Anschluss zu kämpfen, als was die Feature-Seite angeht oder was auch den Vergleich mit anderen Herstellern angeht. Aber das klingt jetzt so, dass als seien wenigstens die Leute, die da die Disclosure begleitet haben bei euch, als seien die auf Zack gewesen.
Das kann ich nur so sagen. Ne? Ich meine, ich habe weiß nicht, wie viele Disclosures gemacht und üblicherweise hast du schon irgendwelche Leute, die dann halt anfangen, mit dir zu zanken oder irgendwie so durch die Phasen der Trauer gehen und so, ne, das ist passiert. Und das war hier also einfach nicht der Fall. Ne? Und das muss man einfach mal positiv auch hervorheben. Und die Carriot ist, so habe ich mir das erklären lassen, in diesem Fall eben Auftragsdatenverarbeiterin für die Marken. Ja? Also die hat einen eigenen Auftrag von Seat was zu machen, einen eigenen Auftrag von VW, einen eigenen Auftrag von Audi. Und die setzt dann eben um, was die sagen. Und baut das dann eben. Warum die Daten jetzt so lange gespeichert wurden, kann ich nicht sagen. Sicherlich haben aber auch diese Programmierer nicht da gesessen und haben gesagt, lass mal irgendwie diese riesigen Profile anlegen, denn die konnten da nicht drauf zugreifen. Ja.
Okay.
Da gibt es dann Compliance-Regeln im Konzern, die das dann verhindern. Ich glaube, üblicherweise passieren solche Dinge dann halt, das wurde ja gestern auch in dem Vortrag von Michael Kreil zitiert, ne, oder war das Flipke, das zitiert, dann wissen wir alles über unsere Autos und sehr viel über die Kunden, ne, dass das schon eine strategische Idee war von Volkswagen, diese Datensammlung anzulegen. Und nun denn, also ich glaube, dann kommen irgendwelche Juristen und verstecken das auf Seite 28 und am Ende war keiner schuld. Ne.
Ja, ja.
Also so nur halt 800.000 Autos betroffen. Also ja. Die restliche Softwarequalität kann ich wenig zu sagen. Mir persönlich erschließt sich ohnehin nicht, warum man irgendwie sowas selber machen würde. Ich habe den Eindruck, dass diese Google- und Apple-Integration für alles, was man im Auto haben will, schon ungefähr alles bereitstellen, was man braucht. Aber ich bin auch kein Autofahrer.
Weiß man, ob das Unternehmen T-Sachs zertifiziert ist?
Ich würde streng davon ausgehen, ne, dass sie diese Zertifizierung hinter sich haben, wenn sie Automobilzulieferer sind.
Vor allem bei VW, die da relativ rigide drauf gucken, dass du, wenn du die Supply Chain willst, dass du da die entsprechenden Zertifizierungen auch
vorzeigen. Da würde ich mal von ausgehen, aber das ist ja auch ein sehr lustiger Katalog.
Ja. Wir bleiben bei lustig und Katalog, kommen aber nochmal ganz kurz zurück zur Trauer, denn du hast gerade kurz die 5 Phasen der Trauer erwähnt. Mhm. Die werden wir gleich nochmal wiedersehen. Mhm. Die sind nämlich Leugnen, Ärger, Feilschen, Depression und Akzeptanz. Und jeder von euch, der schon mal eine Sicherheitslücke disclosed bekommen hat oder auch nur einen größeren Fehler in einem eigenen Programm, der kennt die wahrscheinlich, diese 5 Phasen. Und ich glaube, die kommen uns gleich auch nochmal ein bisschen in die Quere beim nächsten Thema. Denn ich glaube, da ist auch viel so zwischen Leugnen und Verhandlung mit drin. Und da geht es jetzt aber um was ganz anderes, um was man nicht anfassen kann, was aber trotzdem sehr wichtig für uns ist, nämlich um Wahlen und Wahlergebnisse und wie die dann in die Bevölkerung kommen, also wie die Bevölkerung von den Wahlergebnissen erfährt und auf welchen Wegen, die ja wirklich abstrus sind, diese Wahlergebnisse dann auch gemeldet werden und solche Geschichten. Und da habt ihr auch schon vor einiger Zeit drauf geschaut, 2017.
Ja.
Bei dem illustren Programm PC-Wahl. Es gibt übrigens auch, das könnt ihr euch auch noch mal ganz genau angucken, wenn so lustige Behördensoftware ist, auch Winfried. Das ist die Windows-Friedhofsverwaltungssoftware. Die kenne ich nämlich, weil wir sehr ausführlich über das Thema Südwestfalen-IT im letzten Jahr berichtet haben. Ihr erinnert euch vielleicht, dass die ein etwas größeres Problem mit Ransomware hatten und da waren eben viele Kommunen und einige Landkreise in Südwestfalen mehr oder weniger offline und eben auch eine dieser Fachverfahren, eine dieser Fachsoftware, es ist Winfried, die Windows-Friedhofssoftware, und die hat einige Parallelen zu dieser Wahlergebnisgeschichte, nämlich sie ist auch eins von 2 Tools am Markt und sie ist auch eins, also es gibt, du kannst dich für eins der beiden entscheiden und sie sind beide eigen, aber sie sind einfach notwendig, um Leute unter die Erde zu kriegen und um ein Parlament zu wählen und die Wahlergebnisse in die Bevölkerung zu kriegen, nachdem ausgezählt wurde, ist eben auch so eine entsprechende Software wie PC-Wahl notwendig. Da habt ihr 2007 drauf geschaut und habt, vielleicht erzählst du das mal ganz kurz,
relativ abstruse Sachen. Also das war zum Heulen. Also 2017 war zum Heulen. Ja. Also 2017 ging das los mit der Russe hackt die Wahl. Ja, das war ein großes Thema. Und dann hatte Martin Tschirsich einfach mal gesagt, naja, gucken wir mal, ne? Wie macht der Russe das denn? Und sowieso erstmal relativ wild, wie das ist dann in jedem Land anders organisiert und so, und dann gibt es einen Landeswahlleiter und Kreisverleiter und der kann das machen oder nicht und so. Sehr, sehr komplex natürlich und sehr heterogen, wie dann so eine Wahl abläuft. Aber in diesem Fall gab es eine Konfigurationsdatei, in der letztendlich stand, lade die Ergebnisse am Ende hoch auf einen FTP-Server und der Nutzername für den FTP-Server ist FTP und das Passwort ist wahlen, FTP, da meldest du dich an und dann legst du deine Wahlergebnisse als so eine, ich glaube, war eine XML-Datei oder irgendwie so ein Format, legst die so eine Ordnerstruktur. Das war quasi die Konfiguration jetzt für eine Stelle, die Ergebnisse meldet. Und da stand halt in der Konfigurationsdatei drin, das heißt, du hattest jetzt schon mal Zugriff auf den FTP-Server, der stand aber in dem lokalen Netz, dafür brauchtest du einen VPN-Zugang, den hast du bekommen mit Nutzername Test und Passwort Test. Ja? Und damit war das Thema für Hessen durch. Damit konntest du in Hessen alle Wahlergebnisse einsehen, kontrollieren und verändern, weil natürlich alle, die da eingeliefert haben, das den gleichen FTP-User benutzt haben. Und dann wäre es jetzt, ne, weil es relativ einfach, was zu schreiben, was die Daten runterlädt, verändert und wieder rauflädt. Und da haben wir uns dann in dem Moment, meinte Thorsten so, ja, aber das ist ja nur Hessen.
Berühmte und, letzte Worte.
Das ist ja nur Hessen und das geht ja so nicht. Und hat dann sich den Update-Mechanismus angeschaut, weil wir festgestellt haben, dass in diesen Landeswahlanweisungen immer drinsteht, mach ein Update. Und auf dem Webserver von diesem PC-Wahl gab es so ganz viel sehr kreativen Umgang mit PHP. Und so gab es dann quasi die Möglichkeit, da Arbitrary File Write zu bekommen. Und da hatte der noch so eine etwas skurrile Methode, seine Software-Updates zu verschlüsseln.
Du meinst zu signieren?
Nein, zu verschlüsseln, genau. Er hätte sie signieren sollen, aber er hat sie halt verschlüsselt.
Das ergibt natürlich erheblich mehr Sinn, als sie zu signieren. Das mache ich ab sofort auch nur noch.
Es ist eine Katastrophe, wie oft Leute also verschlüsseln anwenden, wenn sie signieren sollten. Das zieht sich auch durch die Wahlsoftware durch. Jedenfalls konnten wir dann quasi bösartige Updates für PC-Wahl schreiben, die dann beispielsweise andere Ergebnisse gesendet hätten, als die man sieht oder eingibt. Jetzt muss man dazu sagen, dass das sogenannte Verfahren für Schnellmeldungen ist, um möglichst zügig zu einem vorläufigen amtlichen Endergebnis zu kommen. Das endgültige Ergebnis wird dann nochmal auf anderen Pfaden verifiziert. Aber das Problem ist ja trotzdem, dass bei so einer, wenn jetzt quasi, sagen wir mal, 5 Tage oder 10 Tage später auf einmal das Wahlergebnis korrigiert wird, dass das einfach man hat einfach einen schlechten Eindruck. Ja, und er erhöht natürlich auch jetzt nicht unbedingt das Vertrauen in den demokratischen Prozess.
Das hatten wir ja in Sachsen, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, Sachsen gab es genau das Problem. Das war dann auch der Auslöser für Thorsten, zu sagen, jetzt, oh Mann, jetzt müssen wir nochmal angucken. PC-Wahl ist inzwischen erledigt worden. Das wurde quasi damals schon kurz vorher von einem Unternehmen mit dem damaligen Namen Vote IT gekauft, die das Produkt mit dem wohlklingenden Namen Vote Manager betreiben. Und dann haben die eben PC-Wahl eingestampft. Und jetzt haben wir uns in Sachsen, wurde uns dann nicht gesagt, welche Software zum Einsatz kommt. Dann sagen wir mal, am Ende haben wir eine analysiert, die den Namen Elect hat. Und die hieß früher IVU Elect, wurde dann umbenannt in Elect. Und die Elect-Software wurde gekauft von einem Unternehmen mit dem Namen Vote IT, die inzwischen sich jetzt Vote Group nennen und quasi alle diese Produkte kaufen. Ja? Die kaufen nicht, um parallele Wahlsoftware zu betreiben, sondern die kaufen die natürlich, um die existierenden Dienstleistungsverträge zu erfüllen und dann quasi am Ende auf ein Produkt umzusetzen. Das heißt, die kaufen gerade den Markt der Wahlsoftware auf.
War das jetzt diese Software, die auf dem USB-Stick geliefert wird?
Genau, das war dieses Elect. Ja, das haben wir gestern im Vortrag einfach nicht so gut herausgearbeitet. Das hätten wir besser betonen sollen. Das war die Software Elect. Und die startet man dann von einem USB-Stick. Also du kannst dir jetzt vorstellen, in einigen Ländern ist das dann so, die brauchen dann auch ganz viele Rechner und dann kommt da so ein USB, dann werden USB-Sticks hergestellt, ne, oder bereitgestellt. Und da gibt es dann jemanden, der das quasi beim Land macht und macht dann die USB-Sticks. Und dann werden teilweise so Rechner gemietet oder geleased, weil du die halt nicht so oft wählst. Und dann gibt es halt diese Rechner, die dann sauber sind, dann steckst du den USB-Stick dran und dann startest du halt in dem Fall von dem USB-Stick mit Start.bat die Wahlerfassungssoftware, die zunächst einmal ein LibreOffice auf diesen Rechner kopiert, dann sich selber und dann einen Browser. Und dieser Prozess, ich habe das selber nicht geglaubt, ja, dieser Prozess dauerte also wirklich irgendwie so 9 Minuten 47 und zwar ohne USB-Stick, sondern einfach von einer emulierten SSD auf eine SSD mit, ich glaube, 32 Gigramm und 4 Kernen. Ich habe noch nie irgendwie was gesehen, was so lange lädt, aber es liegt halt an den unglaublich vielen Einzeldateien. Es ist einfach Unmengen an I.O., die da stattfinden. Und nach 10 Minuten hast du dann so eine Webseite, wo drin steht, gib mal deine Prüfziffer ein.
Und das ist ja, also ich gehe so ein bisschen durch die 5 Phasen der Trauer gerade selber, ne? So, weil das ja eine der Sachen ist, die nun für unsere Demokratie wirklich essentiell wichtig sind. Und wenn ich dann schon von Start.bat von USB-Stick höre, dann ist bei mir eigentlich schon Schluss, dann habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr. Aber gut, ich bin ja nun auch nicht Wahlhelfer oder Wahlleiter, Kreiswahlleiter, insofern fehlt mir da vielleicht auch einfach die Leidensfähigkeit. Diese Software hatte, ich glaube, ihr habt das genannt, 8100 Klassen bei dem Teil, der für die Erfassung dieser Schnellergebnisse oder dieser Schnellmeldungen zuständig ist. Ne?
Ja, das liegt daran, dass die immer, wenn sie irgendwas an einer Funktion geändert haben oder an einer Klasse, haben sie die gerne mal kopiert, statt jetzt vielleicht noch ein Argument mitzugeben. Ja? Und dann hast du halt irgendwie sowas wie Zähle XY, hast du nicht gesehen, 2021, Zähle XY, hast du nicht gesehen, 2024 und dann vielleicht nochmal ein anderes Land dran geschrieben oder so. Und das ist
eigen. Qualitätsflexibel.
Das war auf jeden Fall, also es gab sehr lange Namen, hatten die dann immer so.
Ja. Das klingt so ein bisschen wie das, was ich in der Erstsemestervorlesung an der Uni gemacht habe. Da bin ich auch nicht stolz drauf. Aber du warst jetzt gerade bei diesen Prüfziffern. Wollen wir da nochmal zwei Sätze zu sagen? Sind die spannend, was sind das überhaupt für Prüfziffern? Hat jeder Wahlkreis eine oder denkt man sich die aus? Oder was war da? Habt ihr das reverse-engineeren können?
Also wenn du eine... Also das hätten wir nicht durch Reverse Engineering rausfinden können. Dafür hätten wir, sagen wir mal, mit Leuten reden müssen. Vielleicht haben wir uns ja auch irgendwie Einblicke verschafft, weil ich ja Wahlhelfer bin. Du hast, also die Software wird konfiguriert mit einer großen Konfigurationsdatei. Und was die machen ist, die sagen jetzt nicht, jeder kriegt eine andere Konfigurationsdatei, weil da hast du ja auch wieder Probleme, eventuell jonglieren die dann mit den Konfigurationsdateien falsch, also hast du eine Konfigurationsdatei, in der stehen im Prinzip alle Wahlbezirke so drin.
Für jedes Bundesland eine oder für ganz?
Das wird üblicherweise, machst du dann so innerhalb eines Landes. Okay. So, ne? Und dann, wenn jetzt sagst du dem jeweiligen einzelnen Wahlbezirk oder Wahllokal oder wer auch immer dann da eingeben soll, sagst du, gib deine Prüfziffer ein. Und diese Prüfziffer ist letztendlich ein Passwort. Also sie ist ein Passwort, das aber keinen Nutzernamen dazu hat. Das heißt, und das Passwort steht dann, die Passwörter stehen gehasht und gesortet in dieser Konfigurationsdatei. Gut, sehr gut. Einziger Nachteil ist, wenn du dich jetzt anmeldest und wenn du jetzt diese Prüfziffer eingibst, hat das Programm keine andere Wahl als das, was du eingegeben hast, mit dem Salt zu concatenaten, zu hashen
und einmal alles durchzurödeln.
Und zu gucken, nein, und das Salt ist aber jemand anders. Und dann muss der quasi, wenn der jetzt, sagen wir mal, 20 Konfigurationen hast, ungünstigsten Fall bist du an der 20. Stelle, da hat die Software vorher 19 Mal den Hash errechnet mit einem anderen Salt und dir gesagt, ah nee, der Wahlkreis bist du nicht, der Wahlkreis bist du, der Wahlbezirk bist du auch nicht, der bist du auch nicht, der bist du auch nicht. Und dann irgendwann hast du Zugang zu deiner Eingabemaske und dann wird das halt so, dann kannst du da irgendwie eingeben, was du möchtest. Und dann kommt der spannende Fall, wenn du die jetzt übertragen willst, die Ergebnisse, dann war eine unserer zentralen Forderungen, signiert die doch bitte. Ja, signiert doch bitte diese Wahlergebnisse. Und signiert werden die, indem, also man schreibt dann da so alle möglichen wilden Daten und dann werden die signiert, indem man diese Daten nimmt, concatenated mit nochmal den Daten, weiß ich nicht genau wieso, aber doppelt hält besser, ja, dann hast du also zweimal die Daten. Und dann nimmst du das Passwort und hash das und das ist deine Signatur. Und das ist natürlich keine Signatur, weil es wieder nur ein Hash ist über deine Passphrase. Das heißt, du hast ja deine Identität an dieser Stelle nicht nachgewiesen und in dem Konfigurationssystem kann man einstellen, wie komplex diese Passphrase sein soll, sodass der häufigste ist irgendwie alphanumerisch 8-fach, 8 Zeichen. Das ist dann schon mal halbwegs in Ordnung. Aber die niedrigste Stufe, die man da eingeben kann, ist numerisch zweistellig. Und damit hast du jetzt deine ganzen Geheimnisse verschlüsselt mit einer reduzierten Komplexität auf numerisch zweistellig und deine Signaturen auch. Und das ist dann, das würden wir sagen, im Sprint entspricht nicht dem Stand der Technik.
Aber es gibt ja auch dann noch, wo wir schon mal beim Stand der Technik sind, habe ich mir sagen lassen, eine Behörde, die diesen Stand der Technik auch ein Stück weit so festlegt und dann auch den Ländern und auch irgendwelchen anderen Behörden und möglicherweise auch allen möglichen anderen Akteuren ein bisschen auf die Finger klopft, wenn was nicht in Ordnung ist. Da haben wir doch so ein Bundesamt dafür, oder nicht?
Mit denen haben wir 2017 gesprochen und waren, also wir haben damals gesagt, okay, warum geht der nicht einfach hin und macht das jetzt richtig? Und dann haben die gesagt, okay, wir können ja nicht dem Hersteller irgendwie seine Software wegnehmen oder so. Okay, dann haben wir gesagt, naja, dann schreib doch mal auf, wie es sein soll, damit Landeswahlleiter zum Beispiel einen Prüfkatalog haben oder dass man irgendwie eine Zertifizierung hat. Das ist eine Software, die Anforderungen des BSI erfüllt. Und das hat das BSI nach meiner Wahrnehmung nicht getan. Sie haben nämlich einfach nur so ein Grundschutzprofil für den Wahlablauf formuliert. Und wer BSI IT-Grundschutz kennt, da wird dann irgendwie, da muss man die ganzen Bausteine da nach Kritikalität und Schutzbedarf und so weiter durchgehen. Und dann kommt da am Ende raus, okay, hier muss signiert werden. Da steht aber, dass dieses Ding, was die da produziert haben, übrigens dann 4 Jahre später, 2021, da stand dann irgendwie so drin, ja, Signatur sollte zur Anwendung kommen. Aber da steht jetzt nicht, die Wahlergebnisse müssen signiert werden vom Wahlvorstand an dieser einen Stelle. Ne? Wir könnten ja, wenn wir jetzt sehr kühn wären in Deutschland, könnten wir völlig mutige Dinge tun, wie mit unserem elektronischen Personalausweis Dinge signieren. Ja, was möglich wäre, macht nur niemand. Wir könnten also tatsächlich sichere Technologien nutzen. Wir könnten ja auch einfach sagen, okay, dann kriegen die halt noch irgendwie einen kleinen Key dabei, Nitro-Key, YubiKey, weiß der Geier, eine kleine Smartcard, die man ihnen gibt, dass sie nochmal die Ergebnisse signieren nach Prüfung. Man könnte ja ganz, ganz tolle Sachen machen. Stattdessen finden wir dann in dieser Wahlsoftware immer wieder handgeklöppelte Kryptografie von, wie gesagt, die Hash-Funktion war schon in Ordnung, aber sie war halt nicht eingesetzt, so wie man sie einsetzt. Ne? War einfach fehlerhaft.
Das ist jetzt ja die Software des Marktführers.
Weil der Marktführer den Markt gekauft hat. Ja. Ja. Also es gibt, glaube ich, noch, es ist sehr, sehr schwierig, und wir haben das uns immer wieder gewünscht, mal quasi den Markt der für Wahlsoftware zu finden, weil es dann teilweise ist dann so, da dann kauft das Land so die Software, und dann muss aber jetzt nicht jeder Wahlkreis die auch benutzen, sondern die können dann auch telefonieren, und in einigen so kleinen Wahlkreisen ist es halt auch sinnvoller, dass der Manfred einfach den Dieter anruft und sagt, pass auf, hier steht AfD 4,9% oder so, ne, weiß der Geier. Und in anderen größeren Bereichen, also als ich in Berlin Wahlhelfer war, bei der inzwischen legendären Berliner Marathonwahl, da war das dann so, ne, da rannte ich irgendwie runter und dann saßen da Leute wie in so einem Schulklassenzimmer, das war auch in der Schule, an den Computern und haben halt einfach die Daten eingegeben, die man ihnen gegeben hat. Das heißt, das ist ja schon sehr, sehr heterogen.
Ja, naja, also ich wundere mich nur so ein bisschen auch wieder hier, wie ja, im Grunde kritische Elemente unserer Zivilgesellschaft oder der gesamten Gesellschaft auf Software ruhen, die, ja, da gibt es auch dieses Diagramm von XKCD, die irgendein unterbezahlter Entwickler in Kansas in seiner Freizeit baut. Ne? Und in diesem Fall ist es durchaus kein unterbezahlter Entwickler, sondern die sogenannte Vote Group, deren Eigentümerstruktur auch interessant ist. Die haben aber auch einen Anwenderverein, der ihnen auf die Finger guckt.
Die haben einen Anwenderverein.
Das hast du unterschlagen. Ne?
Der Anwenderverein ist super. Ich habe mir mal die Satzung durchgelesen. In dem Anwenderverein kann man für den Vorstand kann zum Vorstand gewählt werden, wer von der WISCOM und der Vote Group vorgeschlagen wurde. Also WISCOM schlägt den einen Vorstand vor und den stellvertretenden Vorstand die Vote Group. Und nur wer von denen vorgeschlagen wurde, ist quasi die Person kann man wählen.
Jetzt kommt eine Minute.
Also ich kann da jetzt nicht reingehen und kandidieren, wahrscheinlich.
Nee, jetzt kommt noch eine Minute Lokalbezug, nämlich diese Vote Group, die gehört zu 70% der Regio-IT. Regio-IT ist ein kommunaler IT-Dienstleister, sowas wie die Südwestfalen-IT. Die haben auch der Südwestfalen-IT bei ihrem Großausfall geholfen. Und die Regio-IT gehört verschiedenen Städten, Gemeinden, Kreisen und den Stadtwerken Aachen. Und die Regio-IT hat auch eine Filiale in Gütersloh, da wohne ich. Und wer auch eine Filiale in Gütersloh hat, ist die Wahlsoftware-Anwendergemeinschaft e.V. Interessanterweise, sicher nur ein Zufall, an der gleichen Adresse wie die Regio-IT Gütersloh. Und also auch das muss ein Zufall sein, ich will da keine Absicht unterstellen. Der Vorsitzende des Anwendervereins der Wahlsoftware-Anwendergemeinschaft e.V. ist gleichzeitig auch der Niederlassungsleiter der Regio-IT Gütersloh. Ich weiß nicht, der stellvertretende Vorstand da in diesem e.V. ist irgendwie von Stadtwerken Düren oder so, aber das ist schon ein interessanter Zufall für einen Verein, dessen Zweck es ist, die Interessen der Vote-Manager-Anwender zu bündeln und gegenüber der Vote-IT zu vertreten.
Und ich glaube, die haben, da musst du mal schauen, weil das waren ursprünglich die Vote-Manager-Anwender und der Verein hieß auch Vote-Manager-Anwender. Und dann haben sie es aber, nachdem sie immer mehr dazu gekauft haben, haben sie ihn umbenannt in Wahlsoftware-Anwender.
Ja.
Und ich würde fast schätzen, dass sie die Satzung auch vielleicht geändert haben oder vergessen haben, das da hinzuschreiben.
Kann ich ja mal persönlich zum Amtsgericht Gütersloh fahren und da
nochmal fragen.
Genau. Ja, das ist also, unterm Strich habt ihr aber konstatiert, so richtig viel hat sich nicht verbessert in 7 Jahren, um da einfach jetzt mal einen Strich drunter zu machen.
Nee, überhaupt nichts, hat sich überhaupt nichts verbessert. Wir haben da wirklich sehr verrückte Coding-Techniken gefunden. Wir haben immer noch keine Signaturen. Das ist schon um einiges besser als PC-Wahl, aber es sieht noch immer nicht so aus, wie man sich das gerne wünschen würde. Und was ich an der Stelle tatsächlich kritisieren möchte, ist die Rolle des BSI, weil das BSI schreibt für alles irgendwelche technischen Richtlinien. Kann man nicht erzählen, dass sie nicht eine technische Richtlinie für Wahlsoftware schreiben können. Ja. Und dann kann man, weiß nicht, als die Telekom-Router ausgefallen sind, da war ich Mitglied in irgendeiner BSI-Router-Gruppe. Da haben sie 3 Jahre dann daran rumgeschrieben, was jetzt für Sicherheitsanforderungen für einen Router gelten. Zum Beispiel, dass er Updates kriegen kann oder so. Das war auch völliger Quatsch, bin ich immer auch nicht mehr hingegangen, weil da natürlich einfach nur die Routerhersteller saßen und in dieser Gruppe dann auch sehr offen ausgesprochen wurde, dass sich die Hersteller, die da vor Ort waren, gerne Distinktionsmerkmale gegenüber chinesischer günstigerer Konkurrenz wünschen würden. Ja, und die wollten halt ein deutsches Logo auf ihrem Router haben. Ja, das war, also es bringt ja niemanden weiter. Also, ne, was jemanden weiterbringen würde, wäre, wenn das BSI ein unabhängiges Gremium nehmen würde und sagen würde, so definiert mal, was wir hier machen und definiert mal Sicherheitsanforderungen und dann definieren wir die einfach und fertig ist. Und wenn diese Anwendervereine da weiterhin unsere Wahlen abliefern wollen, dann sollen sie das einfach mal umsetzen. Aber da hat das BSI irgendwie kein Interesse dran. Ich höre von anderen Sicherheitsbehörden Deutschlands durchaus, dass sie ein Interesse daran haben, dass das Vertrauen in den demokratischen Prozess nicht erodiert und dass diese Wahlsysteme nicht angegriffen werden. Aber irgendwie scheinen die nicht miteinander zu sprechen.
Tja, das ist ja ein etwas ernüchterndes Fazit dieses Themas, aber am Ende ist das auch, glaube ich, eine Sache, auf die man sich beim CCC verlassen kann aus den letzten über 40 Jahren, dass ihr da an dem Thema dranbleibt und dass das auch sicherlich nicht das letzte Wort ist, was wir dazu gesprochen haben. Wenn du jetzt noch 10 Minuten hast, dann haben wir noch ein Thema, über das du auch noch was erzählen kannst, nämlich ein ganz anderes Thema, was aber auch viele Hörer interessiert und mich persönlich auch immer, nämlich Online-Shopping.
Online-Shopping, ja, mache ich auch gerne.
Online-Shopping. Das ist, da geht es um einen Talk, der, ich glaube, morgen kommt. Heute um 20.30 Uhr in Saal 1. Wenn ihr also vor Ort seid, dann könnt ihr euch den anschauen. Ansonsten für die Hörer zu Hause im Stream. Und der heißt Bogus Bazaar. Bogus Bazaar ist ein Netzwerk krimineller Webshops. Das haben die SR Labs gefunden und die reden da auch, glaube ich, drüber zusammen mit, der Matthias Marx ist ja von SR Labs, ne? Genau. Und
ich auch übrigens, so, Full Disclosure, ja, wir arbeiten zusammen, also wir sind Freunde und Arbeitskollegen.
Dann hast du bestimmt viel zu erzählen. Am Ende geht es darum, dass Leute, die Turnschuhe kaufen wollen, abgezogen werden, oder?
Ja, also der Matthias ist ja im CCC auch sehr aktiv beim Finden und Melden von Schwachstellen und dem sind irgendwie vor einiger Zeit so relativ ähnliche Patterns aufgefallen an ganz vielen Online-Shops, die so eine kleine Schwachstelle hatten. Und ihn hat das eigentlich gewundert, sagte so, hey, guck mal hier, die haben alle irgendwie diese Schwachstelle, ich verstehe nicht, dass irgendwas... Das ist nicht irgendein bekanntes WordPress-Plugin oder E-Commerce-Plugin. Die haben irgendeine eigene Konfiguration. Und hat sich das, ich glaube, da haben wir schon vor dem Camp drüber gesprochen. Und das war irgendwie immer so, ja, müsste man sich auch nochmal anschauen, warum da jemand so viele zehntausende Shops hat. Und dann hat er irgendwie, haben das Thema nie so wirklich angeschaut. Dann hat er irgendwann mit Kai Biermann, der ja mit ihm zusammen den Vortrag hält, hatten wir das so erzählt und sagten, ja, keine Ahnung, ganz viele Shops, die könnten fake sein oder so. Und Kai sagte dann, ja, okay, das interessiert mich, weil ein Kind von mir hat kürzlich irgendwelche günstigen Doc Martens bestellt und die sind nie gekommen. Und das nervt mich natürlich, weil ich jetzt zweimal die Schuhe kaufen musste und beim zweiten Mal sind sie auch nicht gekommen oder so, war irgendwie die Story. Weiß nicht, das zweite habe ich mir jetzt vielleicht überlegt. Auf jeden Fall sagte Kai, nee, da machen wir, das interessiert uns. Ich glaube, das ist größer, als man denkt. Naja, und dann hat Matthias sich halt mal so ein bisschen in seiner Freizeit da so durchgefräst und hat dann halt mal die Sicherheitslücken ein bisschen genauer angeschaut und festgestellt, dass sich hinter diesen Shops so eine Orchestrierungsplattform befindet und dass die halt zehntausende Shops vorzugsweise auf Domains gehostet haben, die früher ein ganz gutes Standing hatten. Also was viele Leute ja vergessen, wenn sie sich eine Domain holen, die hat Ewigkeitskosten. Und wenn du irgendwann aufhörst, die zu bezahlen, dann kann sich die jemand anders nach einer gebotenen Wartezeit selber registrieren. Und das scheint diese Gruppe in sehr großem Stil zu machen und dann darauf Online-Shops betreiben zu lassen.
Ist ja auch seit Jahrzehnten ein sehr beliebter SEO-Trick. Ne? So Black Hat SEO war immer irgendwelche Expireds grabben und dann da Content-Wüsten draufpacken, so ein Blog oder so. Und jetzt sind es eher so Shopping-Wüsten.
Genau, und die haben dann halt wirklich auch gut aussehende Online-Shops, wo es mitunter eben nachgefragte Produkte zu äußerst günstigen Preis gibt. Und wenn du dann irgendwie suchst, dann findest du die auch und offensichtlich fallen da sehr regelmäßig Leute drauf rein. Matthias hat dann da mal mit so einer Canary-Kreditkarte was bestellt und dann aber auch irgendwie wieder vergessen. Und was aber dann tatsächlich passierte ist, ne, das Bestellte ist nie gekommen und dafür fanden dann nachher Abbuchungsversuche auf dieser Kreditkarte statt. Aber man denkt sich eigentlich so, auf Anhieb denkst du dir, wer macht denn sowas? Weil die Leute werden da regelmäßig so, ich glaube so um 75 Euro oder so betrogen. Aber 75 Euro ist natürlich genauso ein Betrag, wo du jetzt auch nicht so viel Aufwand machst, vor allem wenn du irgendwie denkst, ich habe in irgendeinem Shop bestellt und jetzt sind halt 75 Euro weg. Ja, das heißt, der Strafverfolgungsdruck in jedem Einzelfall ist enorm gering. Und ich denke, das werden die beiden dann in dem Vortrag erklären, wie viel Geld damit gemacht wurde, über welchen Zeitraum. Und Kai konnte dann auch noch ein bisschen was über das Unternehmen, was dahinter steckt, herausfinden, wo die agieren. Und das sind Leute, die sitzen da einfach als Online-Shop-Administratoren irgendwo in China. Und gleichzeitig gibt es dann auch irgendwie so ein Affiliate-Modell, wo du quasi sagen kannst, ja, okay, ich pflege hier auch einen schönen Fake-Shop, ich pflege da Produkte ein. Völlig absurd, aber damit machen die ganz gutes Geld.
Also die Firma heißt Fuzhou Chongqing Network und das ist im Grunde so ein Cybercrime-as-a-Service-Ding, so wie Lockbit das zum Beispiel auch
macht. Ne? Ja.
Der hat auch eine Firma irgendwo in, hab vergessen, wo er wohnt, ist aber ja auch alles bekannt. Ne? Du kannst ja auch auf Google Maps gucken, da wohnt der, steht ja alles auf den Sektionslisten, die Adresse. Und der hat ja auch irgendwie 120, 130 Affiliates und die machen alle ihr eigenes Ding und kriegen aber seine Software und er streicht immer ein paar Prozent ja. von den Ransomware-Umsätzen ein und hat sich da ja auch sehr lange sehr sicher gefühlt und ist auch jetzt immer noch auf freiem Fuß der mutmaßliche Haupttäter von Lockbit. Und diese chinesische Truppe, die scheint sich da ja auch sehr sicher zu fühlen. Ich habe ein bisschen in der Berichterstattung geblättert und die verstecken diese ganzen Shops immer schön hinter Cloudflare, sodass du auch nur ohne weiteres nicht die realen IP-Adressen siehst, aber packen dann einfach in großer Scale irgendwie mehrere hundert Shops auf einen Server und können auch schnell unabhängig voneinander die verschiedenen Sachen, die möglicherweise mal so unter so einem Takedown leiden, wegrotieren. Also eine neue Domain draufpacken oder so eine neue Bezahlseite draufpacken und können da so auch sehr schnell darauf reagieren, wenn die Abuse Departments, also die Provider, ihnen irgendwie draufkommen. Ne? Oder Cloudflare mal sagt, hör mal, das geht jetzt aber nicht, was ihr da macht.
Nichtsdestotrotz haben die, glaube ich, auch eine Halde von also vielen Zehntausenden Shops, die sie nicht mehr betreiben. Mhm. Aber so die Zahl aktiver ist auf jeden Fall so im Bereich mehrerer Tausend immer.
Und habt ihr auch eine Information, wie viel Betroffene, also wie viel von den Leuten, die für 75 Euro was bestellt und nie gekriegt haben, es geben könnte?
Ich will jetzt nicht komplett Matthias' Vortrag spoilern, aber ja, das gab da relativ gute Einblicke in die Betroffenen in den unterschiedlichen Regionen und ja, was halt der durchschnittliche Transaktionswert ist und so, das hat er alles ausgewertet.
Und wie ist er an die Daten rangekommen, über diese genannte Sicherheitslücke in dieser Shop-Plattform? Oder ist das?
Ja, die werden uns ja jetzt nicht verklagen.
Auch wer weiß.
Aber ja, da gab es dann erstmal eine Möglichkeit, in dieses WordPress reinzukommen und dann in die Orchestrierung dahinter und dann irgendwann bist du halt in den Interfaces, wo das Ding da gemanagt wird. Die haben sich ja wirklich eine komplett eigene Software für geschrieben. Da gibst du eigentlich nur eine Domain an und sagst, die habe ich jetzt und dann hast du einen Shop. Und dann kannst du eben über diese Shops auch orchestriert walten.
Auf Basis von WordPress haben die das gemacht?
Das waren, wie heißt das, XT? Ne, Moment, wie
WooCommerce. Heißt das? Ist das, okay. Das WordPress-Plugin für E-Commerce? Das ist gerade
aktuell. Ich müsste jetzt nochmal kurz schauen, weil ich mich mit diesem ganzen Krempel nicht so gut auskenne, aber es war im Prinzip ein Shopping-Plugin für WordPress. Und die haben dann irgendwann auch nochmal die Infrastruktur geändert und eine andere Shop. Weißt du, wenn, wenn du gar nicht wirklich was verkaufen willst, ist dir eigentlich die Qualität deiner, deiner Shop-Plattform auch gar nicht so wichtig.
Aber dann haben die wahrscheinlich auch weniger Angst vor den Strafverfolgungsbehörden, weil sie ja nun mal in China sitzen, als vielmehr vor Matt Mullenweg, weil wenn da irgendwas mit WordPress passiert, was dem nicht gefällt, dann wird er ja sehr kiebig in letzter Zeit und hat da ziemlich den Daumen drauf.
Also ich denke mir, die werden, also die Details, würde ich jetzt, die technischen Details wäre ich jetzt vorsichtig, weil ich, also ich weiß, Matthias wird da einiges zu erzählen und dieses Release ist ja auch schon einige Monate her. Es wurde ja, also Kai Biermann ist ja bei der Zeit, hatte das dann veröffentlicht, Guardian und Le Monde hatten da relativ groß drüber berichtet und deswegen habe ich auch nicht mehr alle Dinge so genau auf dem Schirm und empfehle natürlich sehr den Talk zu dem Thema.
Genau, vielleicht noch ein paar Worte dazu. Viel kann man, glaube ich, auch gar nicht machen, was man so jetzt den Verwandten, Bekannten, dem Freundeskreis an die Hand geben kann, um sich vor sowas zu schützen. Aber in der Regel ist es ja immer so, wenn ein Angebot zu gut zu sein scheint, um wahr zu sein, dann ist es das normalerweise auch. Ob das jetzt irgendwelche Doc Martens sind oder günstige Kettensägen oder Brennholz ist auch ein beliebtes Betrugsprodukt tatsächlich. Also
ja?
Die Leute, Brennholz kaufen ist ganz viel so in diesen Marktplätzen, Kleinanzeigen, Facebook Marketplace und sowas. Das ist auch so ein Scam, wo du dann für 2 Raummeter 180, 190 Euro bezahlst, statt 300 und das aber nie kriegst, weil das auch irgendein Scammer ist. Das ist tatsächlich man denkt immer, das ist ein totales Nischenprodukt, aber die scheinen da viel Geld mit zu verdienen und immer so Saisonarbeit.
Und so ein kleiner Betrug ist ja irgendwie, ne, total nervig, wenn du den einzeln begehst, aber wenn du den skalieren kannst, wird das halt echt ziemlich ertragreich. Und man könnte sagen, dass das hier so eine böse Gruppe ist, die sich eigentlich klüger verhält als Lockbit. Ja, Lockbit macht irgendwie diese Großschäden und rasiert überall so eine Schneise der Verwüstung, ja, und jeder hasst sie. Aber hier irgendwie so mal irgendwie Leute für 75 Euro, eine Bestellung, die nicht kommt. Ich glaube teilweise, manchmal wundere ich mich auch, wenn auf einmal Dinge kommen und sage, ah ja, hast du ja irgendwann mal bestellt. Ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich auch schon mal irgendwie bei solchen Leuten was bestellt, ist nie gekommen, ich habe es noch nicht mal gemerkt. Und das ist natürlich schon eine sehr kluge kriminelle Taktik, dafür zu sorgen, dass der größere Teil der Leute, die du schädigst, in so geringem Ausmaß geschädigt sind, dass die jetzt dir nicht hinterhergehen werden. Also vor allem, geh mal auf eine lokale Polizeiwache und sag, ich habe was im Internet bestellt, ist nicht gekommen.
Ja, das fällt schon fast unter allgemeines Lebensgefühl.
Da fliegst du raus, ey, da kommst du irgendwie unten in die Aussicherungszelle, aber das werden die auf jeden Fall nicht sich irgendwie mit dir beschäftigen oder so, oder?
Also tatsächlich scheinen die aber auch, und das ist ja auch in dem Bericht gewesen, einen der Fehler nicht zu machen, über den viele der Ransomware-Leute und gerade der russischen Cyberkriminellen irgendwann gestolpert sind. Sie bleiben im eigenen Land sauber, denn offensichtlich sind ja in China, wo dieses Netzwerk ja von wo aus dieses Netzwerk betrieben wird, wenige bis gar keine Geschädigte. Vielleicht ist das einfach, Cloudflare hat ja diese Features, die geofencen das vielleicht einfach, sodass du aus China die Seiten gar nicht abrufen kannst, keine Ahnung. Ich habe die technischen Details noch nicht. Und das war bei den Ransomware-Leuten halt, sobald die dann irgendwann in Russland mal aktiv waren, dann hat auch irgendwann mal, haben die russischen Behörden gesagt, so, jetzt habt ihr nicht nur amerikanische Krankenhäuser angegriffen.
Das geht ganz schnell.
Und dann müsst ihr jetzt auch mal ganz kurz vor Gericht. Und wenn man dann auch noch anfängt, mit Drogen zu handeln, ist in Russland spätestens Schluss. Da hat es jetzt auch mehrfach, also einmal lebenslänglich für einen von diesen Malware-Cybercrime-Leuten gegeben. Aber das scheint hier weit weg zu sein. Also ich glaube, dass das jetzt auch keine ernsthaften Auswirkungen in China haben wird, wenn sich hier die Leute betrogen fühlen oder es tatsächlich wurden. Schön, das ist ja auf jeden Fall auch ein spannendes Thema und wir haben hier, glaube ich, in den nächsten Tagen noch ganz viele spannende Themen. Da könnte man noch 16 Podcast-Folgen mitmachen, aber so viel Zeit haben wir ja alle gar nicht. Und wir müssen jetzt auch langsam zum Ende kommen. Wir sind schon über unsere übliche Zeit für eine Passwortfolge. Wir versuchen immer unter 90 Minuten zu bleiben, sind wir jetzt ganz knapp. Aber vielen Dank an meine Gäste, vielen Dank Florian, vielen Dank Linus, dass ihr da wart und dass ihr spannende Themen erzählt habt. Und dann würde ich mich jetzt gerne verabschieden und zwar, indem ich den Leuten, die hier anwesend sind, also sowohl hier im Raum sitzen, als auch das über die Medienseite des CCC hören, einen guten Rutsch zu wünschen und allen anderen, die diese Folge nämlich erst am Mittwoch hören, ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2025. Wenig Bluescreens, wenig Sicherheitsprobleme, bitte nicht nochmal CrowdStrike. Und denkt daran, dieser Podcast ist das einzige Passwort, das ihr teilen sollt. Tschüss. Tschüss.